Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Hallo zu einer neuen Folge Alles ist fahrbar, der Mountainbike Podcast. Ich bin Lukas Hoffmann und Redakteur beim Mountainbike Magazin und wir dürfen ja hier auch nicht nur über richtig coole Techniktrends sprechen beim Podcast, sondern haben auch regelmäßig richtig coole, spannende Persönlichkeiten zu Gast. Und um die heute zu empfangen, habe ich mir Katharina Binzenhöfer, unsere Redakteurin, geschnappt, denn die ist absolut im Thema Gravity und Downhill unsere Macht redaktionsintern. Hallo Katha, herzlich willkommen.
Hi Luki.
Denn wir treffen heute eine super spannende Persönlichkeit, eine richtig schnelle Downhill-Racerin, und zwar Wally Höll. Und weil ich ja eher im Cross-Country-Thema zu Hause bin, Katha, hoffe ich, dass du mich heute gut unterstützen kannst. Stell doch Wally erstmal kurz vor. Was hat die schon alles erreicht in ihren 23 Lebensjahren?
Ja, genau. Also wer Wally Höll nicht kennt, dem gebe ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen Nachhilfe. Die ist fünffache Weltmeisterin und hat dreimal auch den World Cup Overall gewonnen und dominiert den Downhill eigentlich, seit sie Juniorin ist. Sie ist nämlich auch erst 23 Jahre alt und ja, ist einfach eine super beeindruckende Persönlichkeit und hat den Downhill-Sport auch absolut geformt. Dieses Jahr ist aber ein bisschen anders. Dieses Jahr hat sie tatsächlich noch keinen Weltcup gewonnen. Ist natürlich was, was man auch von ihr immer erwartet. Sie führt aber den Weltcup overall, weil sie super konsistent dieses Jahr ist. Und genau, darüber sprechen wir auch mit ihr im Interview. Wir haben außerdem mit ihr darüber gesprochen, wie sich das Racing und das Material an sich verändert hat und wie sie auch mental mit diesem hohen Druck umgeht.
Ja, dann würde ich doch sagen, dann verlieren wir keine im Downhill-Sport so wichtige Zeit. Raus aus dem Startgate, rein ins Interview mit Wally Höll. Los geht's!
Hey Wally, voll cool, dass du heute dabei bist bei unserem Mountainbike-Podcast. Wo kommst du gerade her? Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin jetzt ziemlich viel unterwegs gewesen. Ich war in Norwegen Bikepacking, dann war ich eine Woche gleich trainieren in Champery. Und jetzt bin ich endlich daheim, mal in Innsbruck für ein paar Tage zum Chillen, bevor es eigentlich gleich wieder losgeht mit der Saison.
Ja, cool, voll eingebunden. Uns bist du natürlich ein absoluter Name im Mountainbike-Sport, aber für jemanden, der dich jetzt von unserem Podcast, von unseren HörerInnen vielleicht noch nicht kennt, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ich bin die Wally, ich komme aus Salbach, bin 23 Jahre alt und mein Beruf ist Downhill-Fahrerin und bin schon ein paar Mal Weltmeisterin geworden und ja, that's it.
Ja, cool. Und wenn du mal nicht auf dem Bike sitzt, was machst du dann sonst so? Oder wie viel Zeit nimmt das ein?
Boah, also immer wenn Leute mich fragen, was ich für Hobbys habe, tue ich mir ein bisschen schwer zu beantworten, weil einfach Biken so viel Zeit beansprucht oder in meinem Leben einnimmt. Weil wenn ich nicht auf dem Downhill-Bike bin, bin ich auf dem Enduro-Bike. Wenn ich auf dem Enduro-Bike nicht bin, bin ich Roadbiking oder auf dem E-Bike oder auf dem Pumptrack. Und ja, sobald Schnee liegt, bin ich eigentlich nur auf die Ski unterwegs. Deswegen glaube ich, ist einfach Sport so meine größte Leidenschaft. Und sonst mit Freunden abhängen, aber so viel Zeit bleibt dann auch nicht mehr.
Du hast ja gerade schon gesagt, du kommst aus Saalbach. Da liegt ja dann der Downhill-Sport auch ziemlich nah. wie hat dich die Region auch einfach geprägt?
Ja, ich glaube, meine Kindheit war mega cool. Ich bin am Berg aufgewachsen. Meine Eltern haben das Spielberghaus, das ist ein Almgasthof zwischen dem Kohlmeis. Und es ist eine mega coole Kindheit gewesen. Ich habe den größten Spielplatz gehabt, den andere Kinder wahrscheinlich nicht so haben. Ich habe alles machen können im Garten, von Moped fahren und Biken und einfach draußen spielen die ganze Zeit. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich einfach ganz anders aufgewachsen wie viele andere.
Ja. Und jetzt bist du, glaube ich, mittendrin in der Mid-Season-Break, wenn man das so nennen kann. Dies Jahr steht ja mit Champery eine WM dann demnächst dann wieder an. Du hast schon gesagt, du warst ein bisschen da trainieren. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man sich auf vielleicht das größte Rennen der Saison dann, wie bereitet man sich darauf vor?
Ich glaube, dass bei uns eigentlich jedes Jahr die WM ist, ist eigentlich jedes Jahr ziemlich gleich. Du hast immer klar ein Season-Highlight, aber es ist jetzt nicht so wie die Olympischen Spiele, wo du 4 Jahre Zeit hast, zum drüber nachdenken und zum nervös werden und zum Vorbereiten, sondern ja klar, es ist ein Rennen vielleicht ein bisschen interessanter wie zum Beispiel die anderen Weltcups in der Saison, aber ich finde, klar, jetzt bin ich dreimal hintereinander Weltmeisterin geworden und jetzt ist wieder WM und man hat ein bisschen pressured, ob man es nochmal schafft, weil dreimal ist einfach schon mega krass und ich weiß nicht, ob es das vierte Mal, ob das Sinn hat oder so, aber klar, man probiert einfach, dass man ein bisschen Zeit auf der Strecke verbringt, dadurch, dass wir extrem wenig Trainingszeit dann am Wochenende von der WM haben. Zählt halt irgendwie jeder Run, den man davor irgendwie machen konnte, obwohl natürlich dann, wenn die WM ist, die Strecke meistens ein bisschen modifiziert ist und anders gesteckt ist, also so viel bringt er dann das Pre-Practice auch nicht, aber jeder macht es einfach, weil jeder Run zählt.
Ja, ist ja perfektes Timing, gerade auch in der Saisonpause dann nochmal hinfahren zu können auch, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und es ist auch nicht so oft, dass die Strecken auch offen sind, so jetzt in Champéry, also normalerweise sind die immer dann 3-4 Wochen vorher zu, damit niemand mehr fahren kann und damit sie Strecken auch vorbereiten können. Und ja, ich glaube auch, hat sich ein bisschen geändert jetzt im Downhill-Sport, dass früher hat nie jemand irgendwo anders vorher trainiert und jetzt ist einfach, jeder geht zu alle Weltcup-Strecken und trainiert vorher, damit er irgendwie ein bisschen mehr, ja.
Krass, also wie kann ich mir das dann vorstellen? Trifft man dann da irgendwie alle on track, die anderen Teams, die anderen Fahrerinnen und ihr fahrt dann da gemeinsam? Sprecht ihr euch sogar ab, dass ihr sagt, hey komm, lass ein paar Runs zusammen machen oder bist du da wirklich für dich?
Nein, also meistens schauen wir halt, dass man schon mit Kollegen oder mit Teampartner hinfährt, weil alleine ist es auch mega langweilig und dann, ja, meistens trifft man immer die gleichen. Also das erste Mal, wo wir da waren, war gefühlt jeder da, Jackson Goldstone, Ronan und Canyon und alle anderen und dieses Mal war auch Canyon war da, Markov war da, also ja, also
es hat den
Plan mehr oder weniger, deswegen ja.
Und sprichst du dich dann auch mit anderen Fahrern oder Fahrerinnen auch ab? Trainiert ihr dann wirklich auch zusammen oder ist es dann wirklich so, nee, das ist mein Race und wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist auf jeden Fall so, dass klar, man bespricht Linien, also für mich ist zum Beispiel jetzt Andy Kolb, mein Teamkollege, die nächste Person, mit der ich mich einfach abspricht, weil ich extrem viel von ihm profitieren kann. Und dann die Run selber ist immer so, okay, was ist jetzt Hauptaugenmerk? Trainieren, testen wir jetzt, dass wir jetzt jeden Run andere Settings haben und dann probieren, was fühlt sich am besten an oder was ist am schnellsten, wenn wir Timing machen? Oder bin ich da zum Trainieren und ich mache einfach Full Runs und probiere so ein bisschen mein Limit zum Finden? Und das ist dann immer so, ja, was ist der Approach? Und ich bin schon meistens 1-2 Tage auf der gleichen Strecke und dann meistens am ersten Tag mache ich Testing, dann probiere ich, okay, das ja die beste Einstellung zu finden, die mir gefällt. Und dann am zweiten Tag kenne ich die Strecke schon mega gut und kann dann einfach auch ja probieren, schnell zu fahren oder Sektionen schneller zu fahren, weil dann einfach, ja, einfach so gut wie möglich auszunutzen.
Jetzt hast du ja schon in Richtung Testing gesagt, dass ihr da natürlich viel unterschiedliches Material macht. Ich denke mal, hauptsächlich wird es ja wahrscheinlich Suspension, aber vielleicht auch Reifen sein. Mit was für großen Schritten testet ihr da? Weil du wirst ja schon Erfahrungswerte haben. Reden wir dann über, keine Ahnung, 10 PSI mehr oder weniger im Reifen? Oder wie groß sind dann so die Ranges, wo ihr dann wirklich ans Limit geht?
Boah, ich würde sagen, es sind vielleicht maximal 3 Klicks oder so. Krass, in die eine Richtung geht oder in die andere. Wie zum Beispiel Andy, er hat getestet 29er versus Mallet. Und es ist schon cool, dass er da auch in der Saison nochmal probiert, okay, wo fühle ich mich besser und mache ich den Step. Ich habe zum Beispiel auch mega viel eigentlich von der Geometrie geändert. Ich habe mein Bottom Bracket quasi lower gemacht, weil die Strecke eben so steil ist, dass ich einfach ja irgendwie ja besseres Gefühl habe in die Kurven und nur weiter im Bike drin stehe und zum Beispiel auch Stem Spacer vorne reingemacht habe und dann eigentlich nur Rebound ein bisschen langsamer, weil einfach Champéry so steil ist, dass man einfach krass. Man will einfach nicht so wie möglich im Bike stehen und ja keinen Kick bekommen.
Ja. Oh, krass.
Okay, also dann macht eigentlich so bei jedem Track gibt's für dich ein neues Setup. Oder
mehr oder weniger. Also es gibt halt auch Base-Sitting, wo man weiß, okay, das haut dann nicht immer hin. Und man macht dann meistens nur Rebound bei mir. Compression ganz selten. Aber ja, diese Saison haben wir uns ein bisschen mehr gespielt. Also verglichen zu dem, was ich in Polen gefahren bin, zu dem, was ich jetzt fahre, ist der ganze Dämpfer ist anders. Und wir kriegen auch immer coole neue Gadgets von RockShox, wo wir nicht drüber reden dürfen.
Schade.
Ja, und immer weiter und immer neue Ideen haben zum Testen und was halt einfach besser sein soll.
Was würdest du denn sagen, was war so die größte Innovation in den letzten Jahren? Es hat sich ja technisch super viel an den Rädern getan. Was würdest du jetzt nicht mehr missen wollen? Ist das O-Chain? Ist es ein elektronisches Fahrwerk, was du offensichtlich gerade fährst? Ja. Was ist so, wo du sagst, yo, das muss auf jeden Fall dran sein am Bike?
Weil ich glaube, dass alles sich so schnell entwickelt, dass man fast gar nicht mehr mitkommt oder dass auch jedes Jahr anderer Trend ist, wie früher waren es Tire Inserts und jetzt ist es O-Chain. Es ist brutal. Natürlich dann Bluetooth, glaube ich, ist nicht mehr weg zum Denken. Ob es besser ist wie mit Seil, keine Ahnung. Es schaut einfach mega sleek aus. Also mir gefällt es einfach. Ich muss halt immer denken, dass du die Batterien
auch wichtig.
Sonst ist es ein bisschen dumm da, aber klar, es wird einfach alles immer sleeker und schöner. Und ja, man merkt es auch, jetzt ist die Tendenz, dass fast alle Bikes zu leicht sind, dass man jetzt wieder anfängt zum Gewichte drauf machen und so. Also
es ist machst so, du das auch? Machst du Gewichte
ja.
rein?
Ja.
Okay. Wie viel Kilo machst du da rein?
Ich habe jetzt nur 500 Gramm.
Okay.
Aber ich glaube, es könnte fast ein bisschen mehr brauchen.
Ja. Und bei welchem Track machst du wie viel mehr Gewicht rein? Von was machst du das abhängig?
Also das Gewicht bleibt eigentlich immer gleich jetzt. Wir machen nicht mehr oder weniger drauf. Ja, man merkt es einfach bei schnelle Strecken oder so, desto mehr Gewicht du hast, desto schneller rollst du einfach. Zum Beispiel Leowang, glaube ich, Motorway ist ein gutes Beispiel. Da kannst du einfach mega profitieren davon. Und dann technische Strecken brauchst du es eher nicht so, aber es sind jetzt auch 500 Gramm, du merkst es jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass es jetzt schwieriger ist zum Bremsen oder so. Oder wie zum Beispiel Champery wäre Überlegung wert, ob du das Gewicht runter machst, weil desto weniger Masse du abbremsen musst, desto, also später kannst du dann auch bremsen, weil aber 500 Gramm, ob du es jetzt merkst oder nicht, glaube ich jetzt nicht, aber allein wenn du nur das im Kopf hast und du hast ein besseres Gefühl, dann kannst du es auch machen. Ist vielleicht ein bisschen Placebo, aber
eben Placebo-Effekt, ja.
Und hast du auch irgendwie was Persönliches als so Fahrerinnenpräferenz, was sich über die letzten 5 Jahre irgendwie geändert hat? Irgendwie was an deinem Setup, was du vor 5 Jahren noch mega geil fandest und du heute gar nicht mehr fahren würdest?
Boah, ich würde sagen, ich habe vor 5 Jahren keine Ahnung von Suspension gehabt. Also ich glaube, erst die letzten 2 Jahre bin ich wirklich damit auseinandergesetzt, weil davor war ich so überfordert mit der Strecke, dass ich selber weiß, was ich kann und ich mich so konzentrieren müssen, dass ich da runterkomme ohne Crash. Und jetzt habe ich einfach diese Leichtigkeit, dass ich relativ einen guten Speed habe und aber mich voll aufs Bike konzentrieren kann und da Feedback kriege und ich dann einfach auch weiß, okay, wenn das Bike das macht, dann bedeutet das das. Und das ist einfach, klar, ich bin 23, aber in meinem Kopf hätte ich gedacht, ich check das viel schneller, wie es funktioniert, aber es dauert einfach ein bisschen und du musst auch der Typ dafür sein, dass die auch interessiert und ehrlich, also mir interessiert es ganz wenig, wie die Kinematik von einem Bike, es ist mir sowas von egal oder wenn wer sagt so, ja, Lenkwinkel hin und her, das ist mir eigentlich sowas von egal, ich will einfach nur Spaß haben beim Biken und ja, aber es gehört einfach dazu, weil jetzt einfach alle so ein krasses Level haben, dass du einfach die überall verbessern musst, ob es jetzt im Gym ist oder im Bike oder ja. Es gibt einfach wenig Platz mehr, dass man sie irgendwo ausruht.
Ja. Bist du auch bei irgendwelchen Produktentwicklungen beteiligt?
Also ich glaube, größtes Projekt so far war für mich mit Ergon. Ich habe den neuen Downhill-Griff entwickelt und ich finde Griffe mega krass, aber auch mega persönlich. Also nur weil er mir taugt, kann es sein, dass ein anderer gar nicht damit zurechtkommt. Aber ich fand es einfach cool, dass Brands auf uns zukommen und auch wirklich Feedback nehmen und dass man dann auch versteht, wie viel Zeit das beansprucht und wie lange sowas dauert und dass es einfach Ingenieurs gibt für einen Griff. Also das ist so ein perplexes Thema und dann Gummisorten und dass da ein mega krasser Unterschied ist, ob du jetzt den Griff in den USA verkaufst oder in Europa, weil in Europa einfach viel krassere Richtlinien sind, was mit Erdöl in die Griffe und im Gummi ist und deswegen sind wahrscheinlich ein paar Griffe in den USA angenehmer, aber dafür hast du Erdöl an deine Hände, also ist vielleicht auch nicht so geil und gesund. Und ja, ich finde es einfach mega cool, dass man da auch mega viel mitkriegt, was da für ein Prozess dahinter steckt und wie langwierig so Sachen sind. Und dann sind manche Athleten oder wir früher so, ja, wieso kriege ich es nicht nächsten Monat? So, ja, weil es funktioniert einfach nicht. Und man lernt einfach mega viel über die Bike-Industrie. Das ist cool.
Wir waren ja jetzt gerade noch ein bisschen in der Tech-Richtung unterwegs. Was glaubst du, die Strecken sind ja einfach krass. Also werden sie von Jahr zu Jahr, was glaubst du, wo dann nochmal die Richtung von den Bikes, aber auch vom Equipment in den nächsten Jahren hingehen wird? Glaubst du, da kommen noch spezielle Entwicklungen? Kannst du da schon ein bisschen Insights geben, was du glaubst, wo die Richtung hingehen wird?
Ich glaube, was für uns Riders wichtig wird, dass einfach Safety-Aspekt besser wird, bessere Protektoren, bessere Helme, die Standards müssen sie einfach bisschen verändern, weil ja, wir sind einfach das Produkt jetzt für Warner Brothers und Warner Brothers will schnellere Rennstrecken, damit es cooler ausschaut für die Leute, die vorm Fernseher sitzen, aber dementsprechend schneller schlagen wir halt auch in den Boden ein oder fahren gegen Bäume oder so. Und da wäre es einfach cool, wenn wir da ein bisschen mehr in die, ja, Protektorentechnik einsteigen. Man hat eh gute Vorreiter mit MotoGP und so, mit diese ganzen Airbag-Systeme und klar, Motocross-Helme sind einfach safer wie Mountainbike-Helme zurzeit. Obwohl eh alle krass hohe Standards haben, aber ich finde, man könnte noch einiges machen oder dass einfach ein paar Brands einfach nachziehen müssen. Ja, ich finde Airbag-Thema finde ich mega interessant. Also ich kenne es vom alpinen Skifahren, dass sobald der merkt, dass du die einfach in einem anderen Winkel bewegst oder kopfüber bist, dass der einfach aufgeht, weil einfach der erste Aufprall ist einfach der, was Damage macht meistens. Und ja, ich glaube, das wäre für uns persönlich als Rennfahrerinnen und Rennfahrer einfach mega wichtig.
Aber es ist ja schon auch eine krasse Aussage, dass du jetzt sagst, okay, die Strecken werden steiler, jetzt müssen wir uns besser protecten. Wäre ja eigentlich der bessere Weg, wenn die Strecken einfach sicherer für euch wären, oder?
Ja, aber dann schaut es wahrscheinlich im Fernsehen ein bisschen unspektakulärer aus. Obwohl für uns Fahrer meistens die langsameren Strecken, die mehr technisch sind, einfach lustiger und cooler sind. Und da kann man sich, glaube ich, ein bisschen mehr absetzen von den anderen Fahrern, weil halt jemand andere Skills hat und einfach woanders in einem Bereich besser ist. Und jetzt ist einfach alles Full Speed und ja, einfach nicht die, was crazy sind, am schnellsten sind, aber einfach viele können einfach mega schnell fahren und
heißt, du machst es halt wahrscheinlich mehr übers Risiko, ne? Also wer wirklich all in geht, der ist wahrscheinlich vorne dabei.
Ja, und ich habe selber gemerkt, dieses Jahr, dass einfach, ich habe mir einfach ein paar Rennen einfach nicht wohlgefühlt und dann bremst du einfach ein bisschen früher und dann gewinnst du halt einfach nicht. So ist es einfach und ja.
Es hat sich ja dieses Jahr noch was Grundlegendes geändert im Downhill, nämlich das Qualifikationsverfahren. Kannst du das mal für die HörerInnen erklären, die nicht wissen, was da sich geändert hat?
Genau, also früher war das so, dass die Top 5 vom Overall vom letzten Jahr protected waren. Das heißt, alle, die in der Gesamtwertung in den Top 5 waren, waren automatisch immer im Finale. Das heißt, wenn du in der Quali gestürzt bist, war eigentlich mehr oder weniger egal, du bist immer am Sonntag Rennen gefahren. Dieses Jahr gibt es nicht. Jeder muss sich neu qualifizieren und man hat zwei Rennen quasi. Man hat einmal Q1, da qualifizieren sie die Top 10 bei den Frauen. Und dann alle, die nicht in die Top 10 sind, dürfen nochmal fahren und da kommen dann die Top 5 weiter. Und das heißt, du kannst auch Weltmeisterin sein und Leader im Overall, wenn du einfach zweimal Pech hast und zweimal gestürzt bist oder einfach nicht schnell genug bist, dann fährst du einfach am Sonntag nicht mit. Und ich finde es mega cool, ich finde es mega fair. Ich habe es nie verstanden, wieso man sie, nur weil man das Jahr davor gut war, dass man sie quasi wie sie drauf ausruhen kann. Und ja, die Pressure ist ganz, ganz anders, weil ich war nie nervös für die Quali oder für Semifinal die Jahre davor. Und jetzt ist einfach so, ja, es kann auch sein, dass ich mal nicht mitfahre am Sonntag. Und der Gedanke, den versucht man natürlich schon auf die Seite zu schieben, dann, wenn man am Start steht, aber es ist schon immer ein bisschen da.
Ja, man merkt, das durchmischt sich jetzt auch einfach ein bisschen besser, ne? Also gerade auch bei den Männern, teilweise sind halt dann auch die Topfahrer halt nicht dabei. Das ist schon krass.
Ja.
Aber erhöht ja, natürlich halt auch den mentalen Druck, ne? Also wie geht man dann damit um? Also klar hatte man dann früher vielleicht mal als Top 5 mal eine kurze Phase, wo man sich sicher sein konnte, aber wie hältst du das dann über so ein komplettes Rennwochenende oben, so fokussiert zu sein und sich halt vielleicht auch nicht verrückt zu machen?
Ich glaube, man lernt damit umzugehen und man weiß auch, wie man sich das am besten einteilt, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit in deiner Zone sein von Donnerstag an dem Tag, wo du Trackwalk machst, bis Sonntag, sondern du weißt, wie du einfach deinen Körper wieder runterfährst in die Stunden, wo du es nicht brauchst und meistens dann die Stunde vorm Start auf einmal funktioniert es wieder und du kommst wieder in der Zone rein und ich glaube, nur so geht es auch. Du kannst nicht so viel Zeit in der crazy in dem Environment sein in deinem Kopf, weil es auch nicht gesund. Also mir gefällt auch die Zeit nicht, weil du bist mega nervös, dir ist schlecht. Und also ich bin froh, dass das nur wenige Stunden sind am Wochenende, wo ich mich so fühle.
Und wie bringst du dich da runter?
Runter ist eigentlich relativ einfach. Ich finde es eher schwieriger, dass man in die Zone kommt, dass man da, ja, wenn man vorm Start ist, weil ich hatte ein paar Rennen schon letztes Jahr, wo ich einfach nur nervös war und ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin nicht nervös. Das kann nicht gut sein, weil ich brauche diese Zone, dass ich einfach fokussiert bin und dass ich 100% im Moment bin. Und wenn du das Gefühl einfach nicht hast, dann fehlt dir ein bisschen so dieses Fighter-Gefühl, weil wenn du dann Rennen fährst, du gibst alle und wenn du halt im Training fährst, bist du nicht in der Zone und du hast einfach nicht so viel Energie, die du aufbringen kannst für das.
Ja, und da, also gibt es dann quasi einfach einen Fahrplan, wie du in diese Zone reinkommst vom Race Run?
Also es gibt keinen Fahrplan, ich glaube, jeder hat seine eigene Routine, wie er da reinkommt. Ich glaube, bei mir ist einfach, sobald ich mich aufs Warm-Up-Bike setze und da meine Warm-Up-Routine starte und die Musik reinmache, probiere ich, dass ich einfach an mein Happy Place denke und probiere mich da mental irgendwie rein zu versetzen, dass ich hyped bin, dass ich da reinkomme, weil ja, man hat einfach auch oft schlechte Tage, wo es nicht so ist und du musst dich dann, nicht, dass du dich selber anlügen musst, aber du musst einfach schauen, dass du dein Gehirn ein bisschen austrickst, dass auch wenn du jetzt nicht so risikofreudig bist an dem Tag, dass du es trotzdem schaffst, dass du es trotzdem machst. Und ja, mir kommt vor, es wird jedes Jahr ein bisschen schwieriger, weil man wird schon auch älter und man weiß auch, was die Konsequenzen sind. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist jedes Jahr genau der gleiche Ablauf. Und nicht, dass es schon langweilig ist, aber es ist schwierig, dass man das jedes Mal so oft schafft.
Ja, fällt es dir dann bei Strecken, die du richtig gut kennst, also gerade irgendwie Leogang oder ja, weil die Sohle einfach Strecken, die jedes Jahr gefahren wird, fällt es dir dann einfacher, weil du es einfach besser kennst? Dieses Jahr seid ihr ja zum Beispiel zum allerersten Mal in La Tuy gefahren. Wie ist es auch von der Strecke abhängig, dann in die Saison zu kommen, dieses Risiko einzugehen?
Ich glaube, das in die Saison kommen, es ist ganz egal. Es ist nicht streckenabhängig oder locationabhängig, sondern es ist einfach, du machst sie bereit für den Kampf, mehr oder weniger, und es ist egal, wo du bist. Also das ist rein performance-technisch, dass du da reinkommst. So wie La Twill, also mir fällt es relativ leicht, neue Strecken zum auswendig lernen, aber meistens nach dem Trackwalk kann ich die Strecke schon aufzeichnen und weiß genau, wo was ist. Also das ist relativ einfach für mich, aber es macht keinen Unterschied, ob ich dann ready bin fürs Rennen fahren oder nicht, weil ich weiß, dass ich nach dem Training, ich weiß, wo ich hin muss, mehr oder weniger. Also das ist nicht das Problem.
Wenn du jetzt bei so einem Trackwalk bist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber hat man da Angst oder zumindest Respekt, wenn man teilweise neue Strecken sieht? Weil es ist ja wirklich, also als Laie denke ich mir, mein Gott, da würde ich nicht mal zu Fuß runterkommen. Und ihr fahrt dann halt einfach im Race-Tempo da runter nach wenigen Runs. Oder hast du da irgendeinen Mechanismus, dass du genau weißt, okay, hier muss ich dann mehr aufpassen? Aber Angst fährt eigentlich gar nicht mit bei dir.
Nein, ich glaube, Angst hat man nicht. Ich glaube, das ist auch viel am Platz, sondern ist einfach, man hat Respekt vor manchen Sachen und ist auch gut, weil dann denkst du einfach nach und machst keinen Blödsinn und bist halt immer 100% in dem Moment, wenn du Sachen machst, vor allem zum ersten Mal. Oder ich würde sagen, jetzt auch beim Downhill-Training, du musst immer 100% in der Zone sein, weil du kannst einfach immer Fehler machen oder man kennt es auch selber. Meistens crasht man auf die leichtesten Passagen, weil man einfach nicht konzentriert genug ist. Genau das Gleiche ist auch bei uns. Und klar, wenn man Trackwalk macht und man sieht einfach riesengroße Sprünge und du hast halt leider, dann musst du eine Nacht drüber schlafen und erst am nächsten Tag kannst du das Feature machen. Und das ist halt meistens am schlimmsten, weil cool wäre, du schaust es an und hast dann gleich die Chance, dass du es machst und abhackst. Und so hast du einfach extrem viel Zeit, drüber nachzudenken. Aber nein, also man macht ja auch viele Fotos von der Strecke, während man runter marschiert und man weiß genau, wo man bremsen muss, wo man Gas geben kann, wo man hin muss. Und ja, zum Glück habe ich jetzt nie so eine schlimme Situation gehabt, wo ich richtig Angst hatte oder so.
Dieses Jahr ist ja auch, das wird ja auch immer schön besprochen, das Frauenfeld ja super, super stark. Dafür bist du ja auch ein bisschen mitverantwortlich, weil du die Latte ja die letzten Jahre auch ziemlich hochgesetzt hast. Das ist irgendwie jetzt auch eine neue Situation, an die du dich auch selbst irgendwie noch mal neu anpassen musst.
Auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich ein paar Runs dieses Jahr gehabt habe, wo ich letztes Jahr easy hätte gewinnen können. Aber jetzt ist einfach das Level so hoch, dass einfach alle jetzt da sind, wo ich bin, oder vielleicht teilweise Leute jetzt ein bisschen besser sind wie ich. Was aber auch mega cool ist, weil jetzt muss ich mich wieder anstrengen und ein bisschen pushen. Und ich habe das Gefühl gehabt, so die letzten 2-3 Jahre ist einfach, alles war so easy peasy bei mir. Ich bin einfach gefahren und ich habe gewonnen und ja, sick. Also war es nicht so anstrengend oder so. Aber es ist auch cool, dass jetzt alle ja nochmal Level besser sind und ich jetzt auch wieder Motivation habe zum besser werden. Und klar, ich habe mich auch immer verbessern wollen die letzten 3 Jahre, aber es war alles so einfach. Und dieses Jahr ist das erste Mal so, oh, ich probiere es, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das ist einfach mega cool. Und ich muss auch sagen, dass diese Saison meine most consistent season in meinem ganzen Leben ist. Also ich war bei jedem Rennen außer Polen am Podium und ich bin trotzdem overall Leader, obwohl ich nun gar keinen Weltcup gewonnen habe. Und das ist schon mega cool, weil ich früher entweder habe ich gewonnen oder ich bin gecrashed. Und es war immer so, ja, Top oder Flop, mehr oder weniger. Und dieses Jahr bin ich so krass consistent, was ich mir auch gewünscht habe. Aber ich habe einfach noch nicht gewonnen, weil ich nicht schnell genug war. Und das ist irgendwie krass, aber es ist auch mega cool, weil man merkt einfach, wie, ja, du kannst halt mit Consistency, bist du für den Overall jetzt mega gut dabei, aber ich bin da zum Rennen, zum Gewinnen. Und klar wäre cool, wenn ich im Overall gewinne wieder, aber meist da, damit man die Schnellste ist und nicht, dass ich immer Zweite wäre.
Ja, voll. Ist dann natürlich auch so in deiner Position bestimmt voll schwierig, weil ich meine, wie du gerade gesagt hast, du bist Overall Leaderin, du hast eine super konsistente Saison, du fährst richtig geil. Aber trotzdem, dieser erste Platz ist ja dann doch auch das, was irgendwo von dir erwartet wird. Und so, das ist dann ja schon auch nochmal ein anderer Druck, mit dem du dann umgehen musst, als halt eine andere Fahrerin, für die es halt mega geil ist, wenn sie halt auf dem Podium landet. So.
Ja. Ja, es ist strange, aber ich habe auch schon, wie dieses Jahr die Saison gestartet bin, ich wusste, dieses Jahr irgendwie vom mentalen Mindset bin ich nicht da, wo ich früher war. Ich hatte einfach mega, es klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich habe ein bisschen den Sinn vom Rennen verloren, oder ich habe einfach, dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass ich mich verletze. Und ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen, wieso ich mir jetzt diese 10% mehr pushen soll, wenn das Risiko so hoch ist. Und ich weiß nicht, wieso das in meinem Kopf so mitspielt. Aber ich arbeite mega viel mit meiner Sportpsychologin zusammen und es ist auch okay, dass das mal eine Saison so ist. Und wenn ich mir jetzt mit dem Gedanken trotzdem Zweiter wäre oder mit der Angst trotzdem Zweiter wäre, dann ist es noch immer voll okay. Aber es ist einfach nicht, was ich von mir kenne. Ich dieses Jahr mit so viel komischen Sachen kämpfen müssen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal so Migräneanfälle gehabt, die ganze Zeit, seit Polen bis La Trille. Und ich habe sowas von mir gar nicht kennt. Ich habe immer funktioniert. Und dieses Jahr, jedes Wochenende, war irgendwas anders. War ich krank oder habe wieder Migräne gehabt. Und das sind so Sachen, die ich nicht von mir kenne. Und an Dora habe ich generell war ich sowas von krank. Und ich habe den Epstein-Barr-Virus wieder und da krasse Halsschmerzen und ich kenne sowas von mir nicht und trotzdem funktioniert man, aber ich wäre halt immer Zweite mit allen möglichen Sachen, die gerade an mir hingeworfen werden, aber ich bin halt nie in der Shape, wo ich gern wäre, dass ich weiß, okay, jetzt kann ich gewinnen. Aber ich finde es auch cool, weil man lernt einfach mega viel und man weiß auch, was der Körper handeln kann. Und ich glaube, ich darf mich nicht beschweren mit den Sachen, was ich jetzt heuer mache. Hab durchleben müssen, dass ich trotzdem da bin. Also, ja.
Ich finde es voll schön, dass du da so positiv und auch so sanft mit dir irgendwie auch umgehst. Ich glaube, das ist natürlich auch der beste Weg, das irgendwie zu handeln. Du sprichst ja über viele Aspekte, die du gerade angesprochen hast, auch in deiner eigenen YouTube-Serie, die du hast. It is what it is heißt die. Ja. Passt ja irgendwie auch gerade ganz gut. Da gehst du ja auch total offen damit um und jetzt auch hier in unserem Podcast auch. Das ist ja auch voll die Stärke. Oder glaubst du, dass das auch irgendwie erwartet wird, dass du das machst?
Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass man sich oft ein bisschen rechtfertigen muss, weil Leute sagen, ja, wieso gewinnst du nicht oder bla bla bla. Und ich so, ja, du hast keine Ahnung, was bei mir nicht. daheim abgeht oder was persönlich passiert oder wie krank dass ich bin, weil ich bin jetzt auch niemand, der jetzt jedem sagt, so, hey, ich habe eigentlich fast alle 10 Tage habe ich krasse Migräneanfälle und muss mich jedes Mal übergeben oder sowas. Also erstens, das hat es niemanden zu interessieren und ich muss selber damit umzugehen, aber teilweise hat man das Gefühl, man muss sich erklären, wieso gerade was nicht funktioniert, weil Leute das ja von dir gewohnt sind oder so. Und ich glaube, viele vergessen einfach, dass man trotzdem ein normaler Mensch ist und keine Maschine und so. Und dass man auch der jungen Generation das auch beibringt, dass man drüber reden darf und dass man nicht immer zum Funktionieren hat, weil irgendwie in unserer Gesellschaft immer, man merkt eh, viele jetzt schon junge Athleten mit Burnout oder Depressionen oder so umgehen müssen. Und ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass man drüber redet und dass einem das nicht so peinlich ist. Aber ich muss auch selber sagen, dass ich bis 20 oder 21, ich war mega krass hart zu mir selber und habe einfach extrem hohe Erwartungen von mir selber gehabt. Und ich würde sagen, es war nicht gerade die gesündeste Beziehung, die ich mit mir selber gehabt habe. Und erst seit 2 Jahren finde ich es mega cool, was ich mache. Und ich finde mich als Person cool. Und ja, ich bin stoked. Ich finde meine Eltern auf einmal wieder mega cool. Man wird einfach erwachsen und man lernt ein bisschen netter mit sich selber zu sein. Und ja, es ist einfach ein mega cooles Leben, was wir haben. Und ja, man muss einfach dankbar sein für das, was man kann und die Skills, was man hat. Und ja.
Ja, voll schön. Du hast ja auch gemeint, ne, mit Burnout und mehr Druck und so. Ich glaube, ein großer Teil davon sind ja auch die sozialen Medien. Man erwartet ja auch von euch, seid ja auch nicht mehr nur RennfahrerInnen, sondern auch Content-CreatorInnen irgendwo. Geile Reels, coole Posts, was irgendwie Personality zeigen und so weiter. Das kommt ja nochmal on top, oder?
Ja, voll. Ich glaube, Thema Social Media ist so Hate-Love-Relationship. Es ist mega nervig die ganze Zeit. Auf der anderen Seite ist es auch Job. Es wird von einem erwartet und man hat die Verträge drin, dass man drüber postet und bla bla. Und ich glaube, das ist auch mega dangerous, dass auch einfach Leute denken, sie kennen einen mega gut, nur weil sie dir auf Instagram folgen oder weil sie jetzt It Is What It Is auf YouTube anschauen. Weil man schon mega viel von einem herzeigt, aber wie zum Beispiel, ich kann mega gut, glaube vor der Kamera reden mit Louis, meinem Filmer, für das, was das ist. Aber wenn ich im Bikepark bin, ich mache mit niemandem Smalltalk. Und nicht, weil ich arrogant bin und dass es mir anscheißt, aber ich habe so Schiss vor Menschen. Und Leute denken halt, ich sehe die, weil ich so oft im Fernsehen oder auf Instagram. Mhm. Und jetzt redet sie nicht mit mir. Es ist mega asozial. Aber die wissen ja gar nicht, dass ich eigentlich mega shy bin und dass ich einfach mega Angst habe vor den Menschen und ich bin die schlechteste Person, was Smalltalk angeht. Also wenn ich jetzt auf einer Party bin oder in einem Raum mit 9 Menschen, wie die letzte Person, die mit irgendjemandem anfangen wird zum Reden, weil ich einfach mega Angst habe. Aber es, ja, nur weil ich halt Branding am Kopf habe, denken halt alle meistern, keine Ahnung. Also das Lustige war jetzt am Wochenende mit Nina im Surfhaus im Bikepark und Nina macht mit jedem Smalltalk und und ich sitze einfach so auf der Seite und denke so.
Wann ist die Gondel endlich oben?
Ja. Aber es sind ja komplett andere Persönlichkeiten und ich glaube, klar, vielleicht für mich wäre es gut, wenn ich mehr mit Menschen kommuniziere oder mit Fans oder so, aber ich habe einfach so Angst vor Menschen, deswegen glaube ich, dauert es noch ein paar Jahrzehnte, bis ich mich da wohlfühle.
Ich meine, du musst ja auch du sein, das ist ja das Allerwichtigste, aber wir hatten es ja eben schon ein bisschen angesprochen, dass der World Cup sich da auch gerade in der Richtung entwickelt, also es war schon immer, sage ich mal, die Champions League, aber jetzt wird es ja nochmal viel, viel elitärer, jetzt geht es auch in die Richtung, dass nächstes Jahr das Auftaktrennen dann in Südkorea sein wird. Wie sagst du da oder wie ordnest du die Entwicklung des World Cups der letzten Jahre ein? Geht es in die richtige Richtung? Ist es gerade in Streckensicherheit, das hatten wir eben schon das Thema, in die falsche Richtung unterwegs? Wie geht's dir da?
Ich find's lustig, weil natürlich alle immer Downhill mit der Formel 1 vergleichen, aber wir sind so weit weg von irgendwas, was Formel 1 angeht. Also klar, vielleicht von außen schaut es relativ professionell aus, aber von innen fehlt einfach nur komplett die Struktur. Vor allem, was das Finanzielle angeht, die Bike-Industrie ist einfach gerade hart am Struggeln und ja, alle reden immer von den Outside-Industry-Sponsors und so, aber wir sind noch so weit weg, weil einfach der Sport so nischig ist. Niemanden interessiert halt Downhill. Das ist einfach Fact, leider. Sie probieren es mehr in den Mainstream zu bringen, aber ich weiß nicht, was sie genau brauchen für das. dass es jetzt noch schwieriger wird oder komplizierter, dass man überhaupt einen Downhill-Weltcup live anschauen kann im Fernsehen, also nicht mal E-Checks wirklich, weil ja, ich irgendwie fünf verschiedene Abonnements für Eurosport und Discovery Plus und dann bist du in der Schweiz und dann funktioniert es trotzdem nicht. Also es ist auch mega nervig irgendwie, weil ich selber weiß nicht mal, wo ich Rennen schauen kann. Und es ist auch mega teuer. Also klar, ich glaube, dass Red Bull TV schon viel weniger Zuschauer Zahlen gehabt hat. Dafür war einfach die Fanbase da. Und jetzt, finde ich, kriegt jemand, der halt jetzt im Fernsehen Downhill anschaut, extrem wenig mit, was eigentlich so in die Pits abgeht. Es gibt keine Stories mehr, es gibt kein Storytelling mehr, man weiß gar kein Gossip mehr und man kriegt von den Fahrern extrem wenig mit, was da verschiedene Charaktere gibt. Und das finde ich mega schade. Ich glaube, da Red Bull schon einen besseren Job gemacht, was das Ganze angeht. Also für die Fans, glaube ich, war das schon viel cooler, dass jetzt Downhill in einer Sportbar irgendwo im Hintergrund läuft. Ich weiß nicht, ob sie das so viel bringt. Vielleicht denkst du immer, oh, cool, ist wie Motocross, nur mit dem Fahrrad, cool. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, dass ihr vielleicht da als Medien ein bisschen mehr Ahnung habt oder so, aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass jetzt nur dadurch, dass jetzt auf Eurosport ist, dass jetzt andere Partner mehr Interesse haben. Also,
ist schwierig. Ich merke zum Beispiel bei mir, seitdem es jetzt nicht mehr auf Red Bull ist, ich schaue halt viel mehr so YouTube und schaue mir dann halt auch deine Serie. Ich meine, jedes Team und jeder, also viele Fahrer haben ja dann auch eine eigene YouTube-Serie oder so. Ich finde, darüber bekommt man es halt mit, aber es schifft dann natürlich auch wieder so in die Responsibility so von dem Team und von den Fahrern, so, ne?
Ja.
Das ist jetzt halt einfach, glaube ich, viel mehr Kohle im Spiel, ne? Das auf jeden Fall. Aber dann halt auch solche Geschichten, dass ihr jetzt als erstes nächstes Jahr dann mal nach Südkorea fliegen könnt, was ja auch immer eine Reisebelastung ist. Also wärst ihr lieber, wenn alle World Cups in Europa stattfinden würden? Oder bist du eigentlich gerne mal unterwegs?
Ich find's cool, immer es heißt ja World Cup und nicht European Cup.
Also das stimmt, ja.
Ich find's mega cool, vor allem, dass
berechtigt.
Man, ja, neue Länder entdeckt und klar, es ist vielleicht ein bisschen selfish, aber ich finde es cool, dass ich nach Südkorea kommen muss, das Rennen fahren und dann hoffentlich kann ich noch ein bisschen länger bleiben und dann Hauptstadt auschecken und ja, mach vielleicht noch 10 Tage Urlaub davor. Ich finde es mega cool und klar, ich finde auch, man braucht mehr Rennen in Amerika und ich glaube, man muss einfach auch schauen, okay, was macht das Sinn vom Bike-Markt her? Ich weiß, dass aus Südamerika, so Chile, wo früher Enduro World Series war, das sind einfach krasse Fans und der Bike-Markt dort boomt auch extrem und vielleicht macht es Sinn, dass man da einfach auch mal hingeht, aber klar, die Teams haben einfach extrem wenig Cash und es wird immer schwieriger, dass sie sich das alles leisten und Warner Brothers natürlich, Teams müssen einfach auch mehr bis doppelte an Team-Budget zahlen, dass sie überhaupt World-Elite-Team sind und ja, bis jetzt sieht man halt noch keinen Benefit. Und klar, man muss ein bisschen patient sein. Das ist das Gleiche wie mit den Griffen. Man muss einfach warten, bis sie fertig sind. Aber ja, ich glaube, es ist mega dangerous, dass man halt auch nicht irgendwie die Zukunft vom Downhill irgendwie zerstört, weil man gibt auch viel Rumors über, was es jetzt ist mit den Juniors und auch mit der Continental Series und bla bla bla. Es ist halt, das wird so Elite, aber wir haben halt keine B-Liga und das ist das Problem. Man muss halt erst einmal eine starke Foundation aufbauen, dass alle, die nicht sich qualifizieren für den Weltcup, dass für die trotzdem einen Platz gibt, weil sonst ja stirbt es einfach vielleicht einmal aus, weil nicht jeder wird geboren und kann gleich Weltcup fahren. Also du brauchst ja ein paar Jahre, dass du da besser wirst.
Das wäre schön, ja. Das wäre dann ziemlich viel los. Dazu haben wir auch eine coole Community-Frage bekommen von unseren HörerInnen. Warum nimmst du als Europäerin nicht an der EM und als Österreicherin nicht an der ÖM teil?
Bezüglich der ÖM habe ich mich entschieden, dass ich einfach das Wochenende nochmal nütze, gut zum Trainieren. Leider ist halt das Rennen auf einer Strecke ausgetragen worden, wo ich schon dreimal mitgefahren bin und dreimal ist gecancelt worden, weil es halt unfahrbar ist im Nassen. Und genau das Gleiche ist wieder passiert. Das heißt, wir sind nur Quali gefahren und haben halt insgesamt 4 Runs gemacht und das war die ÖM. Und da habe ich gesagt, ich brauche einfach nur mehr Trainingslaps und bin halt dann in den Bikepark gefahren und habe da gut trainiert nochmal. Das war einfach für mich eine Entscheidung, dass ich mich gut vorbereite fürs erste Rennen. Und klar, die Rosa auch schon dabei ist und es ist cool, wie die Gas gibt, das ist mega cool. Und EM war dieses Jahr genau in der Summer Break und ich habe mit meinen Freunden schon ausgemacht gehabt, dass wir nach Norwegen fliegen zum Bikepacking und habe mich einfach mega schon auf den Trip gefreut Und wir sind echt fünf Tage Wildcamping und richtig viele Kilometer gefahren auf dem Gravelbike. Und ja, da war mir halt einfach die Zeit off mit meinen Freunden ein bisschen wichtiger wie jetzt EM.
Vollkommen verständlich. Norwegen hätte ich auch, glaube ich, eher gemacht.
Ja, da ist dann der Fokus dann natürlich einfach auch bei dir dann doch ein anderer, ne? Und dann doch der Titel, der WM-Titel einfach dann der wichtigere. Der Luki ist jetzt ja gerade schon eingestiegen mit den Community-Fragen. Sollen wir da weitermachen? Weil wir haben echt richtig, richtig coole Fragen bekommen. Und zwar auch ein paar so ein bisschen off-topic, was ich sehr nice fand. Was ist denn dein liebstes österreichisches Essen?
ich glaube, das österreichische Essen ist wahrscheinlich nicht gerade das gesündeste Sportleressen, aber ich glaube, bei mir geht es eher in die süße Variante. Es ist entweder Blaubeerschmarrn, was einfach ein Kaiserschmarrn ist mit Blaubeeren drin und mein Papa macht den Pesten, oder eben Kaiserschmarrn. Und sorry, aber am Schulbackhaus bei uns daheim gibt es einfach den besten Kaiserschmarrn.
Mhm, das notieren wir uns. Sehr gut.
Versteckte Werbung.
Wie groß bist du und welche Rahmengröße fährst du, war auch noch eine Frage.
Da war an guten Tagen bin ich 1,63, zumindest jetzt in meinem Pass. Und ich war Medium Frame, aber schon immer eigentlich, ja.
Das heißt, du bist ein Tick größer unterwegs, oder? Also wenn ich mich richtig erinnere, bei YT eher small.
Size ist da, aber
du fühlst dich darauf wohl.
Einfach, ich finde es viel angenehmer, wenn du ein längeres Bike hast und es ist einfach viel ruhiger und bei den Geschwindigkeiten, wo wir einfach unterwegs sind, du brauchst einfach ein safes Ding. Ja.
Okay. Die nächste Frage ist auch ziemlich cool. Was machst du, wenn du keine Profifahrerin mehr bist? Was steht dann an?
Puh, also das ist eine schwierige Frage. Aber ich mache mir diesbezüglich gar keinen Stress, weil ich das Gefühl habe, dass ich habe jetzt so ein bisschen semi zum Studieren angefangen. Jetzt ist gerade ein bisschen on hold, weil ich noch ein bisschen beschäftigt bin mit Rennen fahren. Aber ich habe Business Administration angefangen. Und ich glaube, in die Richtung gefällt es mir richtig gut. Ich tue mega gern Sachen organisieren und im Hintergrund machen und ja, gerade so Marketing finde ich mega cool. Ich bin mega gerne in der Sportindustrie unterwegs oder auch mit Athleten und ich finde die ganze Sache mega cool. Und ja, Projekte pitchen und umsetzen und so, das finde ich mega interessant. Ich glaube, dass dann eher so in die Richtung geht. Klar, meine Eltern haben einen Familienbetrieb daheim. Das Problem ist einfach nur, dass mein Charakter jetzt nicht dazu tendiert, dass ich eine gute Gastgeberin bin oder bin, die dann gerne mit den Leuten, mit den Gästen Smalltalk macht. Ich glaube, dass ich dann vielleicht eher im Backoffice arbeiten werde, also dass ich the face of the Schale bin. Ich glaube, dass mein Bruder dafür besser geeignet ist, weil der einfach sehr gerne redet.
Aber, dann habt ihr es euch doch schon aufgeteilt. Ist doch gut.
Jeder ich hat seinen Job. Mega Gastronomie finde ich einen mega krassen Job. Also ich bin halt auch oben immer aufgewachsen und wir hatten nie wirklich so Privatleben, sondern es war immer der Betrieb und wir haben halt da gegessen und alle Gäste sind vorbeigelaufen und bin halt mit dem aufgewachsen. Ich glaube, dass deswegen auch ein Grund ist, wieso einfach ich manchmal ein bisschen genervt bin von diesen Menschen oder dass ich mich einfach nicht mehr so wohlfühle dabei. Aber ja, also Gastronomie ist richtig hart und ich glaube nicht, dass ich mir das antun
wird. Wäre es denn dann denkbar, dass du vielleicht wie die Athertons auch deine eigene Bike-Marke gründest? Oder wärst du eher Bike-Branche, wenn ich mal Profifahrerin war, dann ist dann auch okay gewesen?
Boah, ich glaub, nur Bike-Brand, glaube ich, braucht die Industrie nicht. Ich glaube, ich wäre ja gern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Bike-Branche ist mega cool, aber ich glaube, es muss jetzt nicht im Weltcup-Zirkus sein. Aber... ja.
Also irgendwelche Griffe demnächst, was wir schon gehört haben. Ergon kann sich warm anziehen.
Ja, voll. Oder ich gehe zur Formel 1.
Ja, auch cool. Ich mache mit der nächsten Frage weiter. Und zwar, was ist dein Lieblingsbikepark?
Whistler. Ich glaube, es gibt wenige in Österreich oder in Europa, was da gleich ziehen kann. Whistler ist, glaube ich, number one. Und dann klar, es gibt viele coole Trails bei uns in Saalbach auf jeden Fall, aber Bikepark schon Whistler.
Wie oft bist du dann da? Kann man das sagen, dass du einmal im Jahr versuchst, dort zu sein? Oder kommt es immer so ein bisschen darauf an, was der Terminkalender zulässt?
In Whistler jetzt?
Mhm.
Ja, ich war jetzt 2 Jahre nicht mehr dort, aber ich schaue schon, dass wir so alle 2-3 Jahre irgendwie mal wieder rüberkommen zum dort fahren. Aber ich glaube, deswegen ist es auch so mega cool, weil es halt nicht jedes Jahr ist, dass du dort hinkommst, und deswegen bist du halt trotzdem, ist der Hype nochmal größer und die Vorfreude und so, ist einfach, ja, cooler Urlaub irgendwie.
Ich grätsche jetzt mal kurz noch mit einem anderen Thema ein, weil mich das einfach richtig interessiert, und zwar warst du ja dieses Jahr auch bei der Hardline in Tasmanien und bist da das Training mitgefahren, hast aber keinen Full Run gemacht. Steht das noch auf deiner Bucketlist?
Nein, also Hardline ist nichts für mich. ich bin jedes Jahr gefragt worden und ich hatte immer mehr gute Ausreden, dass ich nicht hinfliegen muss. Und dieses Jahr habe ich leider keine gute Ausrede mehr. Und dann dachte ich, ich schaue es mir mal an, aber ich habe genau gewusst, dass es nichts für mich ist. Also es war krass, das Level zu sehen, was die Mädels da machen. Und für mich war das Training viel zu kurz, weil man muss sich so vorstellen, alle Fahrer gehen hoch und man macht Feature by Feature und arbeitet sich einfach runter. Und man schaut es an und man macht es. Und man macht es nur einmal und dann geht's weiter zum zweiten. Wow. Und für mich war das alles so mega overwhelming, weil ich noch nie so was Großes in meinem Leben gesprungen bin. Und schon allein die Features, die ersten 3 oben, haben mich so fertig gemacht, weil ich habe es gemacht. Aber es war so, ich konnte es nicht verarbeiten. Es war viel zu schnell für mich. Und ich habe gedacht, wir haben viel mehr Zeit zum das 2-mal machen. Weil bei mir ist immer so, einmal ist kein Mal, sondern ich muss 2-mal machen.
Ja, voll.
Damit es einfach gefestigt ist bei mir. Und ich habe dann auch viel mit den Mädels drüber geredet und sie so, ja, es ist schon, dass sie die Jahre vorher viel mehr Zeit verbracht haben auf den Features. Aber wenn sie schon mal dort waren, wissen sie ja, wie es ist. Und dann deswegen haben sie es viel schneller abgehakt und ich bin halt da schon so, boah, ich komme gerade gar nicht klar, ich muss jetzt alles mal verarbeiten, was gerade so passiert ist. Und es war einfach mega overwhelming und generell die Jumpline ab dem Container-Jump unten war für mich einfach so, ich kenne sowas einfach nicht. Also wenn es einfach mal Biking war, ich glaube, der größte Sprung ist vielleicht 3 Meter groß und der tut. Und wenn du einfach mit sowas nicht aufwächst oder so oder den irgendwie rantasten kannst, ist einfach, also das Problem ist einfach, wenn du crashst, bist du einfach
Potato.
Und das war für mich einfach kein, also es war jetzt nicht so, dass ich da war so, boah, es würde mich schon voll flashen, wenn ich es mache oder wenn du ein bisschen so einen Nervenkitzel hast und du willst es machen. Und für mich war es so, sorry, aber ich will es nicht mal machen. Also,
ja.
Drive, dass ich da irgendwas riskiere. Aber ja, ist crazy, was die Girls da machen. Es ist insane.
Ja, die Konsequenz hat man ja letztes Jahr auch bei Jackson Goldstone gesehen, der ja auch gecrashed ist in Tasmanien und dann halt Saison halt im Eimer war. Level richtig krass. Jetzt auch in UK. Richtig 100%. Geil. Erste Frau runtergekommen. Also das ist wirklich
aber
super
ist
schön
cool,
zu sehen.
Es öffnet wieder andere Nische für gewisse Fahrerinnen. Jetzt haben wir halt die Freerider, die eher so mehr Rampage-mäßig unterwegs sind, mit mehr Tricks. Und jetzt hast du dann so Slopestyle-Girls, die ganzen Jungen. Und dann hast du jetzt diese Hard-Downhill-Racers, oder wie man es sagen will, wo sie da Tür öffnet für die. Und es ist mega cool und es braucht auch, weil es braucht aber mehr Diversität und ist mega cool. Und ja, mir Downhill Racer sind wahrscheinlich dann die langweiligsten, aber.
Das würde ich jetzt mal nicht sagen.
Wir sind dann die uncoolsten, aber es ist wie alpiner Skisport versus Freeride oder Freeski oder so. Ist einfach. Es gibt einfach die Cool Kids und dann gibt es die Rennfahrer.
Die keine Sekunde anbrennen lassen, aber ich glaube, langweilig ist es auf gar keinen Fall. Aber wenn du bei so einem World Cup-Wochenende bist, du hast schon ganz viel darüber gesprochen, dass du dann in deiner Zone bist. Bist du da noch großartig unterwegs? Guckst du vielleicht, ich bin eher Cross-Country-Racer, dir auch nochmal ein Cross-Country-Rennen an, oder bist du da wirklich so sehr fokussiert, dass du eigentlich auch versuchst, nicht so viel Trubel an dich ranzulassen?
Nein, also ich schaue mir schon meistens immer Short Track an, weil es ist genau immer zu der Zeit, wo ich dann eine Physio-Treatment habe oder wo man einfach ein bisschen Zeit hat, und meistens ist es nicht so weit weg, deswegen spaziert man einfach hin und schaut es an. Ist einfach mega cool, weil man mit vielen Cross-Country-Fahrern auch befreundet ist oder die man einfach kennt, und dann fiebert man halt gleich nochmal 10-mal mehr mit. Und ist einfach, also Short Track finde ich, ist das coolste Format, das so gibt. Ich finde es mega spannend und mega cool und dann auch Charaktere, so wenn Puck Peterson immer wieder mitfährt oder so, das ist einfach cool, das ist einfach mega, mega cool. Und ja, schon cool.
Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir dich irgendwann mal auf den Übertragungen sehen, wenn du anfeuerst, hoffentlich lauthals. Sehr gut. Katha, du hattest noch ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die richtig cool sind. Willst du mal losschießen? Da darfst du immer schnell antworten, Wally.
Genau, richtig. World Cup Overall oder WM-Titel?
Da gibt es kein Entweder-Oder, aber ich glaube, für den Mainstream ist einfach WM-Titel aussagekräftiger.
Okay. Gut, die nächste Frage haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet. Urban Downhill oder Hardline Full Run?
Downhill.
5-Sterne-Hotel oder Campervan?
Oh, ich war jetzt gerade 5 Tage im Zelt unterwegs, bin jetzt eher Hotel.
Okay. Dann passt auch die nächste Frage gut. Bikepacken in Norwegen oder Saisonpause zu Hause im Spielberghaus?
Spielberghaus.
Okay. Jägerin sein oder Gejagte sein?
Gejagte sein.
Okay. Carbon oder Alu?
Zurzeit Carbon.
War es schon mal anders?
Ja, auf Track sind wir Alu Frames gefahren und jetzt bei YT wieder Carbon.
Okay. Airtime oder Tagline?
Tagline.
Okay. Und finale Frage, Setup nach Gefühl oder Telemetrie?
Nach Gefühl.
Ja, voll cool.
Das waren die ein oder anderen Sachen dabei, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Nach Gefühl ist auf jeden Fall cool.
Ja, ich weiß nicht, man kann sich da recht zu vertiefen und ist ein never-ending rabbit hole, glaub. Und deswegen lieber da, wo du dich wohlfühlst, dann einfach mit dem gehen und nicht zu viel drüber nachdenken.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Ja. Wie geht jetzt für dich dieses Jahr weiter? Hast du schon einen Plan, was jetzt so die nächsten Wochen, Monate auf dem Plan steht?
Ja, also jetzt die Woche ist nochmal viel Physical Training, also viel im Gym und Intervalle fahren und dann nächste Woche eher mehr Downhill-Tage wieder und dann geht's eh schon wieder los mit Leger und dann hat man zum Glück nicht so viel Zeit zum drüber nachdenken und dann geht's straight zur WM und dann haben wir wieder, glaube ich, eine Woche Pause, dann Lenzer Heide Weltcup, ein paar Tage Pause und dann müssen wir eh schon in die USA fliegen für die letzten 2 Weltcup-Rennen. Also geht es eigentlich wieder back-to-back alles los und dann ist schon Oktober und ist schon wieder vorbei. Also verrückt. Es ist krass, es geht irgendwie immer schneller, kommt mir vor.
Ja, voll. Ja gut, dann vielen lieben Dank für deine Zeit, Wally. War ein richtig spannendes Gespräch. Wir wünschen dir alles Beste für die kommende Saison, beziehungsweise für den Rest der Saison. Und
Daumen sind gedrückt, genau.
Natürlich auch für Jean Paris. Gutes Training. Wir werden dich auf jeden Fall verfolgen.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat der Podcast genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich fand es ein super spannendes Gespräch mit ihr und fand es auch echt toll, dass sie so offen war und uns auch einfach in viele Themen einen super Einblick gegeben hat.
Ja, einfach eine krasse, ja, starke Persönlichkeit, das kann man nicht anders sagen. Ja, und wenn ihr daran auch Spaß hattet und natürlich noch mehr rund ums Thema Mountainbike erfahren wollt, dann schaut doch gerne in unser orangenes gedrucktes Magazin, was ihr natürlich am Kiosk findet, das Mountainbike-Magazin. Oder ihr schaut einfach auf unserer Website vorbei, bike-x.de. Dort findet ihr alle Trends und Technik rund ums Mountainbike. Und bis dahin, Katha, würde ich sagen, sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal und alles ist fahrbar.
Tschüss.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.